My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen.
Mein Name ist Miriam Meckel, weltreisende Wissenschaftlerin, Jungunternehmerin und immer neugierig auf Menschen und Themen. Zusammen mit dem wunderbaren Frank Dorpheide bin ich Ihr Host dieses My Way Podcasts. Was Sie schon immer über Familienunternehmen wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten, wir fragen es. Und wir fragen Sie, die Unternehmerinnen und Unternehmer selbst. Heute spreche ich mit einem Unternehmer, der auf die Haut geht. Matthias May, Familienunternehmer und Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens, das 1928 von seinem Großvater gegründet wurde. May produziert hochwertige Wäsche, unter anderem auf der Schwäbischen Alb, und setzt damit einen Kontrapunkt zur Fast Fashion. Billigware, die aus aller Welt, vor allem aus China, über den Onlinehandel den Markt überschwemmt. Wie schafft May das? Was ist der My Way, in diesem Fall mit E? Und wie gelingt es, ein Produkt trend- und salonfähig zu machen, das ja kaum jemand sieht, außer den Menschen, die im engsten Lebenskreis mal das Vergnügen haben? Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
Hallo Miriam, guten Morgen.
Matthias, wo ich dich jetzt hier schon mal im Podcast habe, fange ich gleich mal mit einer kleinen Beratungsfrage an. Du hast kürzlich mal bei einem Vortrag gesagt, 80% der Frauen tragen den falschen BH. Wie weiß ich, ob ich zu diesen 80% gehöre? Ich frage für eine Freundin.
Das ist eine tolle Frage. Also das Beste ist natürlich, wenn du in ein gutes Dessous-Fachgeschäft gehst, wo du noch eine persönliche, eine gute Beratung vorfinden kannst. Und es gibt zahlreiche Merkmale, an denen man erkennen kann, ob man die richtige Größe trägt oder nicht. Also das ist tatsächlich Fakt, dass 80% der Frauen die falsche BH-Größe tragen. Aber beispielsweise am Rücken zieht das Rückenteil, diese Partie nach oben, dann merkt man darin schon relativ leicht, dass was mit der Größe nicht stimmt, hat man zu viel Luft im Körbchen. Gibt sehr, sehr viele Merkmale, aber dafür braucht man wirklich eine gute Fachberatung in einem Dessous-Geschäft oder in einem unserer Stores. Da sind die Mitarbeiterinnen sehr, sehr gut geschult darauf. Und man ist manchmal überrascht, wie das dann doch differiert.
Was ist das Pendant bei Männern zum zwickenden BH bei Frauen?
Ich glaube, die Passform. Ich kenne natürlich mehr über die Passform von Shorts und von Slips und so weiter sprechen. Teste natürlich sehr, sehr viel unsere Produkte, auch andere Produkte. Und da gibt es schon erhebliche Qualitätsmerkmale. Also was mich zum Beispiel immer gestört hat, ist, wenn ich jetzt eine eng anliegende Boxershort oder eine Shorty trage, dass mit der Zeit während des Tages dieses Beinchen immer weiter nach oben rutscht. Und das ist sehr unangenehm, wenn ich dann irgendwann im Meeting sitze und zupfe da rum in der Hose. Und das unterscheidet uns auch von vielen günstigen Produkten. Wir arbeiten beispielsweise Gummilitzen in einen Beinbund ein, da reden wir nicht viel drüber, aber so ein Merkmal, was unsere Qualität auszeichnet, dadurch verhindert es eben dieses Hochrutschen des Beinchens. Und du fühlst dich gut, du fühlst dich wohl, es passiert nicht, aber du weißt eigentlich gar nicht, wieso. Und das ist so eine kleine Eigenheit, die wir in unseren Produkten eben schon seit Jahrzehnten verarbeiten.
Das sind ja schöne Beispiele für die ganz kleinen Details, die Kundin oder der Kunde möglicherweise gar nicht sieht, die aber einen Riesenunterschied machen können. Ist das eine Beschreibung, die Liebe zum Detail, die eure Unternehmensgeschichte ausmacht?
Ich glaube, es ist ein großer Bestandteil. Also ich würde jetzt noch nicht von Innovation sprechen, aber es sind eben diese Merkmale, die natürlich auch am Ende zu einem höheren Preis führen, die Geld kosten, die du aber als Konsument oder Konsumentin dann auch spürst beim Tragen und wo du dir gar nicht allzu viel Gedanken darüber machst, wieso passt eigentlich dieses Produkt besser. Und deswegen spreche ich ja immer von Lieblingsteilen. Wir versuchen ja, und das ist ja meine Passion, meine Vision, jeden Tag Lieblingsteile zu produzieren, sage ich das mal so schön, die bei dir zu Hause, hoffentlich bei dir auch, aber bei den Konsumenten im Schrank ganz oben liegen. Und wo du sagst, wieso ziehe ich eigentlich aus dem Schrank immer wieder meinen Lieblings-Kaschmir-Pullover oder auch, also müssen wir gar nicht bei der Wäsche bleiben oder bei unseren Produkten, aber wieso ziehe ich denn immer wieder dieses Lieblingsteil aus dem Schrank? Und das ist mein großer Anspruch bei all unseren Produkten, dass wir es schaffen, im Schrank immer ganz oben zu liegen. Und das sind diese Merkmale, die du eben nicht subjektiv vielleicht wahrnimmst, die da sind und diesen gewissen Mehrwert bringen. Und das bringt eben dann auch den Kunden immer wieder zurück in unsere Stores oder in Online-Shop, wo auch immer. Und er bleibt uns treu, der Marke treu.
Das finde ich einen total interessanten Gedanken, weil ich darüber tatsächlich schon öfter nachgedacht habe. Es gibt ja dieses Phänomen der Lieblingsteile, ob das bei Wäsche ist, ob das bei anderen Bekleidungsstücken ist, zu denen ich immer wieder greife. Ich kann das selber nicht wirklich definieren, welche das sind und warum das so ist. Gibt es etwas, was du mir als Einsicht anbieten kannst, wie das kommt? Ist das Convenience, also der Wohlfühlfaktor oder was ist der Hauptpunkt?
Es steckt einfach in Textilien sehr, sehr viel Know-how drin. Also das geht beispielsweise los, wenn ich jetzt mal von Baumwolle spreche. Wir setzen seit 40 Jahren eine extrem langstablige, hochwertige Perupima-Baumwolle ein. Ja, wir wissen, von welchem Feld in Peru diese Baumwolle kommt. Wir kennen den Bauer, wir kennen den Produzenten, der die Baumwolle dann spinnt. Und mit diesem arbeiten wir seit Jahrzehnten zusammen. So, diese Baumwolle hat etwas sehr Spezielles. Sie führt eben nicht so schnell zu einer Härchenbildung nach dem Waschen. Das heißt, sie bleibt sehr lange kompakt. Sie hat eine extreme Langlebigkeit und ein ganz besonderes Tragegefühl. Und das ist eben das, was du nicht sofort beim Kauf wahrnimmst, aber eben beim Tragen dazu führt, dass die Wäsche mit der Zeit eigentlich immer schöner wird, also mit jeder Wäsche. Ich vergleiche das immer mit so einer Lederhosen bei der Tracht. Ja, je länger du die trägst, umso schöner wird die eigentlich, umso geschmeidiger. Und das ähnliche Phänomen kann man bei hochwertigen Materialien eben genauso erzielen. Und da legen wir einen großen Fokus drauf, eben die beste Baumwolle, die besten Garne einzusetzen und entsprechend zu verarbeiten. Dann auch mit textilen Treatments, Ausrüstung nehmen wir das, verschiedene Verfahren, so zu präparieren, dass es eben zu diesem Lieblingsteil werden kann. Und das nimmst du dann wahr. Und das ist dann eben, das kannst du übertragen natürlich auf Kaschmir-Pullis, wo es auch darum geht, hast du einen feinfädigen Kaschmir, wie viel Gauge und so weiter. Das ist eben das Qualitätsmerkmal, wo sich hochwertige Textilien von weniger hochwertigen Textilien eben unterscheiden. Kommt sehr viel aus dem Garn, aus der Rohware.
Ich stelle mir vor, dass sich da aber ein permanenter Zielkonflikt für euch ja wahrscheinlich ergibt. Auf der einen Seite die Qualitätsstandards, auf der anderen Seite natürlich auch das Kostenbewusstsein in einem Markt, der ja unfassbar umkämpft und wettbewerbsintensiv ist. Ihr habt euch entschieden, ganz bewusst entschieden, in Deutschland, Portugal, Ungarn, also in Europa zu produzieren. Wie kann das klappen in diesem Wettbewerbsumfeld?
Also das eine ist mal der Wareneinsatz, also rein wirklich die Zutaten, die Rohware, die wir da einsetzen. Und dann kommen natürlich die Lohnkosten noch hinzu. Das hat dann wieder einen großen Einfluss, jetzt unabhängig mal der Fertigungsländer, auch des Know-hows. Also auch da, wenn wir über Portugal, über Ungarn, über unsere Betriebe sprechen im Ausland oder auch hier am Standort, wo wir immer noch 150 Schneiderinnen beschäftigen, die jeden Tag hier Wäsche produzieren, das hat ja auch mit sehr viel Know-how zu tun. Das heißt, den Maschinenpark, das ganze Know-how, das Wissen, was wir über Jahrzehnte da aufgebaut haben, das führt am Ende zu diesem perfekten Produkt, dass wir eben 12, es sind jetzt sehr viele Details, aber dass wir eben 12 Stiche pro Zentimeter in der Nahteinstellung haben, was dann wieder im Tragekomfort eines Slips eine große Rolle spielt. Ja, du bewegst dich, wie gibt der nach, wie springt der ein, wie geht der zurück. Das sind alles diese Merkmale, die unsere Produkte dann am Ende deutlichst unterscheiden von anderen. Aber ich gebe dir recht, gleichzeitig haben wir mit, gerade im Wäschebereich, wo Eckpreislagen, wo der Preis noch sensibler ist, haben wir es mit einer unglaublichen Konkurrenz zu tun und stehen in diesem Preiswettbewerb. Und das stellt uns natürlich zunehmend, also das war schon immer eine Herausforderung, aber stellt uns natürlich zunehmend vor große Herausforderungen, weil wir uns natürlich auch schwer tun, dadurch Eckpreislagen, wichtige Eckpreislagen zu erreichen. Und die werden dann von Marken bedient, die natürlich unter anderen Bedingungen da Produkte anbieten können. Hinzu kommt, dass du bei Wäsche, ich nenne das immer so, also gerade bei Männern insbesondere, ist es so ein Low-Interest-Product. Das heißt, du trägst es drunter, man sieht es nicht. Also du trittst ja nicht mit einer Marke nach außen, wo man dann gegebenenfalls ein Label erkennen kann, was auch nochmal so den einen oder anderen Mehrwert bietet. Das heißt, man trägt es drunter, man sieht es zunächst mal nicht. Und daran wird dann auch oft gespart. Und ich nenne Wäsche oft so den ersten Rezessionsindikator. Also wenn wir spüren, oh, uns gehen die Umsätze zurück, dann weiß ich meistens, da draußen, da brodelt es in der Wirtschaft. Da kann man das ganz gut dran erkennen.
Wie ist das im Moment? Ist im Moment wieder Rezessionsindikator angesagt?
Es geht jetzt wieder aufwärts, aber wir haben schon die ersten Monate so zwischen, sagen wir, Januar bis Mai haben wir schon deutlich gespürt, dass eine Kaufzurückhaltung da ist, dass weniger ausgegeben wird, dass günstiger gekauft wird. Das ist ja allgemein eine schlimme Tendenz. Fast Fashion, Ultra Fast Fashion, da sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Aber das ist schon eine Entwicklung, die wir dann wahrnehmen und spüren, klar.
Also diese Fast-Fashion-Geschichte, das ist sicher etwas, wo wir mal drüber sprechen müssen. Denn das ist ja eine Entwicklung, die eigentlich allem entgegensteht, worüber wir ansonsten zumindest in unserer Region sprechen, was Nachhaltigkeitsthemen, Verantwortung angeht. Fast-Fashion, solche Anbieter wie beispielsweise Shein, chinesischer Mode-Online-Händler, haben ganz andere Standards, aber sind damit sehr erfolgreich, ist 2024 weltgrößter Modehändler geworden. Wie kann man dem was entgegensetzen?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir unmittelbar betroffen sind von Shein, weil es doch natürlich in so einem Level sich abspielt, wo wir gar keine Vergleichbarkeit haben, weder qualitativ noch, dass ich sage, das ist derselbe Konsument. Aber, und das ist ja schon entscheidend, Shein, wie du richtigerweise sagst, hat heute, wenn ich Google Search Daten mir anschaue, hatte der mehr Relevanz, also höhere Suchnachfragen nach Shein wie nach H&M und Zara im vergangenen Jahr. Das heißt, wir haben es da mit einer komplett neuen Wettbewerbssituation zu tun. Shein liefert pro Tag nach Deutschland circa 500.000 Pakete. Also wir sprechen ja von dem Trend des Ultra-Fast-Fashion. Zuvor war Fast-Fashion, jetzt kommt Ultra-Fast-Fashion. Das heißt, wir werden überschwemmt mit Billigware, mit Billigprodukten aus China, aus asiatischen Ländern. Und das hat natürlich schon eine wesentliche Bedeutung und eine Entwicklung auf den gesamten Textilmarkt. Ein Stück weit psychologisch würde ich es fast nennen, dass Bekleidung per se ja immer weniger wert wird. Und die Schere, wie wir ja auch in der Gesellschaft allgemein sehen, die Kluft zwischen Arm und Reich, auch zwischen Konsum, günstig und Luxus geht immer weiter auseinander. Also wir haben es auf der einen Seite mit einer Preisentwicklung im Fashion, im Luxusbereich zu tun, wo Sneaker dann plötzlich 1200, 1400 Euro kosten, ja, mit einer massiven Preissteigerung für die absoluten Top-Luxusmarken. Und parallel kannst du bei Shein dann einen BH für 2 Euro kaufen, wo die Portokosten das Dreifache davon sind, was das Produkt am Ende kostet. Und das sehe ich natürlich sehr kritisch und auch mit großer, großer Sorge, wie hier auch in Richtung Umwelt und Nachhaltigkeit, wie wir hier überschwemmt werden mit Billigprodukten, mit Mikroplastik. Also keine schöne Entwicklung.
Das heißt, ihr seid ja eigentlich auch nicht nur Rezessionsindikator, sondern auch sozialer Indikator, ne? Weil so diese Aufteilung nach sozialen Gruppen, die sehr unterschiedliche Dinge konsumieren, das finde ich echt eine interessante Beobachtung. Und zum Teil ist es ja auch ein bisschen hausgemacht, ne? Also ich habe mir das am Beispiel des ebenfalls chinesischen Online-Herstellers Temu mal angeschaut. Die nutzen ja auch so ein Schlupfloch, dass man eben bestimmte Postsendungen zollfrei senden kann, wenn sie geringwertig sind. Die USA fangen jetzt an, was dagegen zu unternehmen. Was würdest du dir wünschen, auch als politisches Signal gegen diesen Trend Fast Fashion, Ultra Fast Fashion mit all den Folgen, die du beschrieben hast?
Wir sprechen ja da von dem Weltpostvertrag. Ich glaube, der wurde in den 80er Jahren, wurde das erlassen und der stimmt einfach nicht mehr zur heutigen Zeit. Also wenn wir davon sprechen, dass wir in Deutschland pro Tag 500.000 Pakete aus China über Temu oder direkt zum Endkonsumenten liefern, ohne dass diese auf Zertifizierungen, auf Nachhaltigkeit, auf Arbeitsbedingungen. Also wie wurde das Produkt hergestellt? Welche Produzenten stecken dahinter? Wir sprechen hier vom Lieferkettengesetz und parallel erlauben wir es, dass solche Unternehmen den Markt mit Billigprodukten spüren. Und hier stimmt für mich einfach diese Balance ist dadurch völlig außer Kraft getreten. Und das ist sicherlich was uns beeinflusst, weil wir einfach in Europa produzieren unter strengsten Umweltgesetzen und Arbeitsschutzgesetzen, was ja richtig ist. Wir werden ja da kontrolliert, ständig kontrolliert und müssen Rechenschaft ablegen, was ja auch richtig ist. Und parallel erlauben wir eben hier einen Direktimport. Und das können wir nur über neue Richtlinien im Grunde genommen lösen. Da kann ich natürlich keinen Beitrag leisten.
Aber was ist denn so mit so einem Thema wie die neuen ESG-Reporting-Regeln? Das legt euch ja auch wieder eine ganze Menge Bürokratieaufwand auf. Und du sagst, es ist richtig, dass wir diese Lieferketten verfolgen, dass wir da die Standards halten. Reicht das? Ist das der richtige Ansatz?
Wenn wir natürlich von Lieferketten, von Nachhaltigkeit sprechen, ist es ein sehr, sehr weites Feld. Ja, wir sprechen ja zum einen sehr schnell und sehr stark über Rohwaren, wir sprechen sehr stark über Biobaumwolle, über Zertifizierungen. Wir sprechen aber eben selten über Löhne, über die Arbeitsbedingungen. Was wir eben sehr gerne tun in Deutschland, und das verfolge ich und sehe ich mit Argwohn die letzten Jahre, wir verschieben einfach zunehmend unser Umweltproblem im Zuge der Globalisierung ins Ausland. Das heißt, wir bauen tolle Kantinen, wir in den Unternehmen, wir stellen uns nach außen wahnsinnig toll dar, wir bieten veganes Essen, wir reden von recyceltem Polyester, das wir einsetzen, und gleichzeitig fertigen und produzieren Firmen in Billiglohnländern, im Kongo, in Bangladesch, in Kambodscha, wo zum Teil 26 Cent in der Stunde bezahlt werden. Und wir tun nichts dafür, dass die Arbeitsbedingungen dann auch in diesen Ländern besser werden. Und das ist für mich eigentlich die größte Kritik auch an der Politik, weil das natürlich zur Folge hat, dass wir solche günstigen Produkte aus dem Ausland ohne großartige Zölle unter dieser Zollfreigrenze dann importieren. Jetzt sprechen wir im Moment noch nicht über Shein und über Temu, aber ich glaube, das ist allgemein ein großes Problem, wie wir damit denn umgehen wollen, dass wir dies zulassen. Und ich bin da schon für eine Art Green Tax an der EU-Grenze zu sagen, wie können wir denn europäische Produktionen auch mehr schützen? Was können wir denn dafür tun, wieder mehr in Europa zu produzieren oder mit dieser Green Tax, mit dieser Green Fee auch dann von staatlicher Seite vielleicht ganz bewusst in Entwicklungsländern gezielt Betriebe zu unterstützen von politischer Seite, um die Arbeitsbedingungen dort zu verbessern. Also es ist immer ein großer Unterschied. Wir sprechen dann ganz schnell davon, dass wir Mindestlöhne bezahlen oder dass die Unternehmen Mindestlöhne bezahlen. Die sind aber zum Teil weit um ein Vielfaches unter den existenzsichernden Löhnen. Und das ist die größte Herausforderung meiner Ansicht nach, dass wir hier wieder in eine Balance kommen und eben nicht mehr und mehr unser Umweltproblem verschieben und da auch Verantwortung übernehmen.
Die Idee einer Green Tax finde ich eine spannende Idee. Verstehe ich auch ein bisschen als Plädoyer, dass wir ähnlich mit solchen Themen umgehen oder ähnlicher mit solchen Themen umgehen, wie das andere Länder ja auch machen, die USA zum Beispiel mit dem Inflation Reduction Act und anderen Dingen, wo die eigene Wirtschaft ganz klar im Vordergrund steht.
Absolut. Also ein deutlicher Fokus auf die Wirtschaft, das ist ein deutlicher Fokus auf die Produktion einfach auch wieder in Europa zu stärken. Nur leider haben wir, da spreche ich für ein produzierendes Gewerbe, Textilindustrie in Deutschland, insbesondere in Europa, die Italiener sind da ein bisschen anders unterwegs, die haben auch viel früher, die Franzosen, die Italiener haben viel schneller reagiert auf diese Entwicklungen dieser zollfreien Geschichte mit den 150 Euro sind das, glaube ich, innerhalb der EU, ich glaube, es ist ähnlich in Frankreich, und haben da schon Maßnahmen eingeleitet. Wir haben da nicht dieses nationale Bestreben, hier die lokale Industrie zu schützen, muss man eben auch sagen, weil es in Deutschland kaum noch produzierende Textilunternehmen gibt. Also wir haben auch keine Lobby mehr in Berlin. Das ist vor Jahren alles ausgewandert oder ausgelagert worden. Da fehlt uns natürlich ein Stück weit auch die Lobby hier innerhalb Deutschlands, aber auch innerhalb der EU.
Vielleicht noch eine Zahl in diesem Kontext, die mich wirklich erschreckt hat. 40% der Kleidung, die in westlichen Ländern verkauft wird, wird gar nicht erst getragen, habe ich gelesen. Das ist vermutlich auch ein Resultat dieses Fast Fashion oder Ultra Fashion Trends. Ich habe mich nur trotzdem auch gewundert, weil das ja auch bedeutet, dass Menschen Geld ausgeben für Waren, die sie letztlich gar nicht nutzen. Wie erklärst du das?
Ich glaube, auch das hat eine psychologische Komponente. Wenn ich mir heute ein Produkt kaufe, ein T-Shirt kaufe für 2 Euro, was keinen Wert hat, dann interessiert es mich ja nicht so sehr, ob ich das jetzt trage, ob ich das dann vielleicht auch relativ schnell wieder entsorge. Das hat einfach nicht diesen Wert. Im Grunde genommen belohne ich mich mit so einem Produkt, aber die Werthaltigkeit ist nicht vorhanden. Und dadurch werden wir natürlich immer mehr zu dieser Wegwerf- und Konsumgesellschaft. Und das ist tatsächlich so, dass ein Großteil der Produkte eben gar nicht getragen werden. Oder 85% der Kleidung wird jedes Jahr weggeschmissen. Ja? Und wenn man sich das mal überlegt, was das für einen Impact auf das Thema nachhaltig hat, dann ist es eben immens. Ich glaube, die letzten 20 Jahre hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt und der Bekleidungskonsum hat sich vervierfacht. Also die Verhältnismäßigkeit von Konsum, von Textilien im Verhältnis zu dem tatsächlichen Bedarf stimmt einfach nicht mehr überein. Bekleidung wird immer günstiger und günstiger kann sie nur werden, indem sie beispielsweise auch mehr und mehr Polyester enthält. Das führt wieder zu Mikroplastik, das verschmutzt unsere Meere. Also das ist leider eine sehr gefährliche Spirale, die wir da in den Gang gesetzt haben.
Jetzt gucken wir doch mal ein bisschen genauer auf euch nochmal, weil du hast eben ja richtigerweise gesagt, ihr habt andere Kundinnen und Kunden als diejenigen, die sozusagen dem Fast Fashion Trend verfallen sind. Und mich würde interessieren, du hast es kurz angesprochen, wie setzt man denn einen Trend in einer Produktkategorie, Unterwäsche, wo die meisten Menschen das ja gar nicht sehen können, außer vielleicht, wenn sie Glück haben bei ihren Partnerinnen und Partnern?
Da muss man ganz deutlich zwischen Männern und Frauen unterscheiden. Frauen sind natürlich deutlich fashion-affiner, sind, was natürlich auch im Dessous-Bereich das Thema Passform betrifft, auch viel informierter, was Bekleidung, was Fashion betrifft, die jetzt Männer. Deswegen verfolgen wir grundsätzlich mal zwei unterschiedliche Ansätze. Im Fashion-Bereich, und ich glaube, das war auch damals mit meinem Einstieg hier ins Unternehmen ganz relevant, die Marke sukzessive zu einer Fashion- und Lifestyle-Marke zu entwickeln, also hinzuentwickeln. Weg von dem typischen Weißwäschebedarfsprodukt mehr und mehr hin zu modischen, zu hochmodischen Produkten, die absolut am Trend sind, die das spielt Farbe eine ganz große Rolle, Trendfarben, Schnitte, Entwicklungen. Und da gibt es natürlich ein unglaubliches Spielfeld auch im Wäschebereich. Das ist uns die letzten Jahre auch extrem gut gelungen. Parallel dazu sind die Männer eher über Innovation abzuholen, natürlich über Passform, über Qualität. Das Ganze, was wir vorher auch besprochen haben, spürt der Kunde überhaupt? Er nimmt das vielleicht bewusst gar nicht wahr, aber irgendwie merkt er dann, wenn er ausweicht auf andere Produkte, mal aufgrund des Preises, ach, irgendwie brauchen wir das andere dann lieber. Also das spielen ganz andere Facetten und Kaufkriterien eine Rolle. Deswegen müssen wir sowohl als auch für die eine Zielgruppe da Lösungen finden und starke Kollektionen entwickeln. Und das ist auch das, was im Moment oder die letzten Jahre sehr unseren Erfolg getrieben hat, unser Wachstum getrieben hat, die Stärke, die wir in diesem Bereich haben, über starke Looks, über starkes Marketing, wo wir mehr und mehr neue Zielgruppen an unsere Marke heranführen konnten, gerade im Damenbereich.
Ihr habt ja ein Verhältnis ungefähr 70-30 Frauen zu Männern in der Kundschaft. Hat es da schon mal Diskussionen gegeben im Zuge der gesellschaftlichen Gesamtdebatte? Mittelalte weiße Männer verkaufen Unterwäsche an Frauen? Ist das ein Problem?
Das begegnet mir natürlich immer wieder, dass wenn ich irgendwie Interviews gebe, da kann es schon mal sein, wenn ich natürlich über Dessous spreche, dass ich dann hier und da mal angegangen werde, wie ich mir das rausnehmen könnte. Aber zum einen ist es mein alltäglicher Job. Ja. Wir haben 70% Frauen hier im Unternehmen und auch in Führungspositionen. Also die geben hier schon den Takt vor, auch mir den Takt vor. Aber ich bin natürlich den ganzen Tag mit Dessous und mit Damenwäsche beschäftigt und hier im Dialog, im Austausch. Aber in der Außenwirkung hat es das schon hier und da gegeben. Das weißer Mann mittleren Alters verkauft dann sexy Dessous an Frauen. Das mag nicht jeder.
Gut, ein bisschen Reibung ist ja manchmal auch ganz gut, ja. Weil sie erzeugt ja auch Aufmerksamkeit. Wie stelle ich mir eure loyalen Kundinnen und Kunden vor? Wie lange tragen die Ware, die sie bei Mai einkaufen?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Können wir zum Teil sehr gut nachvollziehen. Also wir bekommen ja dann auch immer mal wieder Reklamationen zugeschickt und können anhand einzelner Merkmale recht gut erkennen, in welchem Korridor das Produkt gewaschen wurde und wie lange es getragen wurde. Wir haben eine große Qualitätsabteilung bei uns, die sich auch mit diesen Themen dann sehr intensiv beschäftigt. Da gibt es auch immer mal wieder dann natürlich Qualitätsprobleme in einer gewissen Produktlinie, also Produktionslinie. Wir können das auch sehr gut nachvollziehen, wo wurde das Produkt gefertigt, dann gibt es da irgendwie Probleme. Und daraus resultierend kann ich natürlich nur pauschal sagen, dass unsere Wäsche extrem lange hält. Also wir haben eine extrem lange Haltbarkeit. Und letzte Woche habe ich wieder einen schönen Brief einer Kundin bekommen mit ihrem Hemdchen. Das war über 20 Jahre alt und hat sich wirklich bedankt für dieses Produkt, das ihr so schöne Momente gebracht hat und das sie so lange begleitet hat. Und da erhalten wir immer wieder zahlreiche Briefe, auch wirklich Dankesbriefe für diese Qualität. Und ich glaube, es war vor 2 Jahren, es war eines meiner lustigsten Erlebnisse hier im Unternehmen. Da hat mir eine Frau einen sehr schönen Brief geschrieben und hat mir eine lange Unterhose zurückgeschickt. Also eine wärmende lange Unterhose im Winter. Und schrieb mir dann, dass sie die all die Jahre getragen hat und die sei nun im Schritt eben zerrissen. Und wegen der angenehmen und ausgezeichneten Qualität wollte sie jetzt in Angriff nehmen, Also sich eine neue Leggings zu kaufen. Sie hat ja auch verschiedene Produkte getestet, aber alles sei nichts vergleichbar gewesen zu diesem Produkt. Und hat mir dann die Hose zurückgeschickt und meinte dann, und wenn ich doch so kulant wäre, ihr eine neue Hose zu schicken, dann wäre das nicht großartig. Ja. Das haben wir dann auch getan, haben wir tatsächlich eine neue lange Unterhose in Baumwolle geschickt. Allerdings mussten wir die dann 2 Nummern größer schicken als die, die sie dann wohl vor 30 Jahren gekauft hat. Und das sind immer wieder sehr schöne Erlebnisse mit Kunden. Also ich liebe das auch. Also es ist auch eine Philosophie, die wir verfolgen. Wir nehmen jede Reklamation sehr, sehr ernst. Wenn ich heute oder wenn mein Bruder, der hier für die Produktion zuständig ist, wenn wir heute eine Reklamation bekommen und ein Kunde schreibt mir einen Brief und ist enttäuscht über, keine Ahnung, dass die Naht gerissen ist, was immer, dann beschäftigen wir uns natürlich zum einen damit und sagen, an was kann das liegen, das ist klar. Aber in der Regel rufe ich die Kunden an, wenn ich eine Telefonnummer habe und setze mich mit ihnen in Verbindung und auch auseinander. Und dadurch,
machst du selber?
Ja, mache ich selber. Mhm. Also es soll jetzt kein Aufruf hier sein, dass ich jetzt morgen hunderte Pakete bekomme. Aber es ist wirklich ein unglaublich tolles Momentum, wenn du mit den Konsumenten darüber sprichst, über die Enttäuschung, da hältst du sehr böse Briefe, tiefe Enttäuschung, also wenn wir darüber sprechen, wie lange unsere Produkte halten oder von diesen Stammkunden, dann spüre ich ja in den Briefen und in der Art, wie sie geschrieben sind, wie groß die Enttäuschung ist über das Produkt, wo sie doch schon so lange Kunde sind und das noch nie erlebt haben. Und du kannst es durch diese persönlichen Gespräche relativ gut und schnell entkräften, indem du mit ihnen in Dialog gehst, wenn du ihnen erklärst, wieso das vielleicht passiert ist, vielleicht auch falsch gewaschen ist, dass heute die Waschmittel aggressiver sind als die noch vor 10 Jahren und. Also gibt es ja zahlreiche Gründe dafür. Wie gesagt, wir analysieren das auch dann ganz genau. Und es ist ein sehr schönes Gefühl und ich glaube, dass du die Kunden dann für forever hast. Also die bleiben dir treu. Und da spielt dann der Preis, und wir haben sicherlich einen Mehrpreis, einen höheren Preis, spielt dann auch plötzlich keine Rolle mehr, weil sie genau wissen, nein, da ist eben noch jemand, der einen sogenannten After-Sales-Service bietet, wo das Produkt eben seinen Preis wert ist.
Das klingt so, als ob ihr auch nicht von dieser wahnsinnigen Rücksenderitis betroffen seid, die ja auch in diesem schnellen Onlinehandel ansonsten eine Rolle spielt, sondern dass das wirklich dann spezifische Fälle sind, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Ja, also ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen zwei Dingen. Das eine ist ja, wenn ich shoppen gehe, dann gehe ich in eine Kabine und nehme ja auch nicht nur einen Teil mit rein, dann nehme ich 2, 3 Teile mit rein, probiere das an und schicke es gegebenenfalls dann wieder zurück. Aber wenn es jetzt rein darum geht, und das sehen wir schon online sehr stark, wenn es darum geht, wenn wir Stammkunden haben, dann liegen unsere Retourenquoten unter 10%. Also wir haben eine sehr, sehr geringe Retourenquote im eigenen Online-Shop, insbesondere bei Produkten, die man natürlich kennt, und die sind verschwindend gering. Ja.
Gucken wir noch mal ein bisschen auf die Unternehmens- und Familiengeschichte. May ist gegründet worden 1928 von Franz May als Lohnwirkerei, schönes Wort, auf der Schwäbischen Alb. Was würdest du sagen, ist von 1928 geblieben und was ist heute total anders?
Was auf jeden Fall geblieben ist, ist diese intrinsische Motivation der Familie, dieses Unternehmen immer wieder weiterzuentwickeln, den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu wollen. Das ist von der ersten Stunde bis heute tief verankert in den Werten jedes Familienmitgliedes und jedes Gesellschafters. Also wir diskutieren hier nie über kurzfristige Themen. Klar, Kostenthemen hat man oder das eine oder andere, aber immer über die langfristige Ausrichtung des Unternehmens. Wo haben wir Chancen? Wo könnte es für uns auch sehr schwer werden? Also sich damit zu beschäftigen, das ist immer eine Langfristige. Und das war bei meinem Großvater sicherlich im Ursprung auch so. Natürlich, er hatte unglaublichen Mut. Ich weiß nicht, ob ich das heute so hätte, und möglich wäre es wahrscheinlich auch schwer in der Branche, aber sich so hoch zu verschulden und in so eine Strickmaschine zu investieren, das war damals eine extrem mutige Entscheidung, insbesondere 28 in der Zeit.
War ja auch kein einfaches wirtschaftliches Umfeld, ne, 1928.
Genau. Absolut, absolut. Ja. Er hat wirklich in der Garage neben dem Haus angefangen, er hat bei der Kirche damals um einen Kredit gebeten und hat dann von der Kirche ein Darlehen bekommen und hat dann in der Garage angefangen zu stricken, also Stoffe zu stricken für andere Marken hier in der Region, weil man sehr, sehr hohe, also Dichte an Textilunternehmen, an Marken im Wäschebereich auch, und hat für die dann angefangen, so Stoff zu stricken, Tag und Nacht, 24 Stunden. Und lag im Bett, so gibt es Geschichten, und hat dann gehört, wenn praktisch bei einer Strickmaschine der Faden reißt, dann hört man das. Der hat so ein Gehör gehabt, weil das Schlafzimmer an der Garage dran war, dass er dann aufgestanden ist in der Nacht und ist an die Maschine ran, hat das wieder eingefädelt, das Garn, und hat die Maschine dann wieder angestellt und die ist dann weitergelaufen. Ja. Jetzt tolle Anekdoten aus dieser Zeit.
Irre. Und ihr seid 100% familiengeführt. Du führst mit deinem Bruder und einem Großcousin. Wer kontrolliert euch drei?
Also wir sind jetzt seit 10 Jahren familiengeführt. Wir hatten auch eine lange Periode, wo wir externe Geschäftsführer hatten. Und wir haben uns dann im Zuge eines Generationswechsels und der langjährige Geschäftsführer ging in Ruhestand. Und da stellte sich dann eben die Frage der Nachfolge. Und wir haben uns dann dazu entschieden, selbst praktisch ins Unternehmen einzusteigen oder in die Geschäftsführung einzusteigen. Und heute sind wir ein rein familiengeführtes Unternehmen. Und wir haben dahinter oder zwischen den Gesellschaftern, was ich ja gleichzeitig auch bin oder mein Bruder, mein Großcousin heißt, haben wir dann einen Beirat dazwischen geschaltet, schon seit vielen Jahren. Und der hat sehr weitreichende Befugnisse. Also das ist sozusagen mein Chef. Und das ist ein sehr wertvolles und wichtiges Organ für mich, der eben zwischen die Gesellschafterfamilie und die Geschäftsführung, also uns dreien, dann geschaltet ist und der uns sozusagen kontrolliert, der Sparringspartner ist, der Mentor ist, der uns da auf diesem Weg begleitet. Und kann ich nur jedem empfehlen, das ist sehr wertvoll.
Und in den Diskussionen gibt es auch mal richtige Auseinandersetzungen, gibt es auch mal Streit in der Sache über das, was der richtige Weg ist, welche Schritte gegangen werden müssen, welche Entscheidungen getroffen werden müssen?
Streit, also wir waren jetzt die letzten 10 Jahre sehr erfolgreich, deswegen hielt sich der Streit, Gott sei Dank, auch in der Sache in Grenzen. Aber vielleicht wichtiger noch manchmal so diese Unterstützung, den Mut, also den Zuspruch zu sagen, jawohl, geht das Risiko ein, geht weiter voran, auch mal den Rücken zu stärken. Es ist sehr schwer, auch als Unternehmer gesprochen, wenn du da vorne sitzt, auf der Position. Klar habe ich meine Führungskräfte, mit denen ich auch versuche, wir kommen sicherlich aus der Vergangenheit eher aus einer patriarchischen Führungsstruktur heraus, mehr in eine korrektive, auch in eine Challenging Management zu gehen, auch zu streiten und so. Das hat uns schon die letzten Jahre auch im Management, mit unseren Führungskräften sehr viel weitergebracht. Und das liebe ich auch, mich zu reiben. Ich sage immer, durch Reibung erzeugst du Energie und das bringt ein Unternehmen weiter. Und das passiert aber sehr, sehr stark, also mit unseren Führungskräften, weniger jetzt im Beirat, aber du stehst da vorne dran und im Grunde genommen weißt du auch nicht immer, naja, ist das jetzt richtig, was ich da entscheide, was ich tue? Und da hilft es einfach, tolle Menschen an deiner Seite zu haben, Sparringspartner in Form des Beirats, aber auch mal der Familie, wo du einen guten Zuspruch hast. Und da habe ich das große Glück, eine tolle Familie, also Großfamilie dahinter zu haben, aber auch großartige Kolleginnen und Kollegen, die sicherlich einen wesentlichen Anteil am Erfolg der letzten Jahre haben.
Du hast eben beschrieben, dass die reine Familienführung jetzt sozusagen nicht immer der Fall war, sondern vor etwa 10 Jahren gekommen ist. Was hat dich persönlich bewogen, diese Verantwortung zu übernehmen?
Meine Intention war nie, ins Familienunternehmen einzusteigen. Ich selbst habe viele Jahre, also 14 Jahre, für einen internationalen Modekonzern in der Schweiz gearbeitet. Ich habe da meine ganze Karriere im Grunde genommen durchlaufen, vom Junior Sales Manager bis in den Vorstand. Die letzten 7 Jahre habe ich die Verantwortung für eine großartige Marke gehabt und saß dann hier im Unternehmen eben als Familienentsandter im Beirat. Der Beirat existierte oder bestand aus externen Membern und auch aus der Familie und ich war einer der Familienvertreter und saß in diesem Beirat und irgendwann kommst du an den Punkt, wo es darum geht, naja, der langjährige Geschäftsführer geht in Ruhestand, wie geht's mit dem Unternehmen weiter? Und dann stellst du dir eben schon die Frage und sagst, naja, was will ich eigentlich? Ne? Also du bist natürlich als Beirat, bist du beratend tätig. Du kannst aber nicht in diesen 4, 5 Sitzungen im Jahr jetzt maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Marke nehmen. Und das war so für mich und vielleicht auch für meinen Bruder damals schon ein entscheidender Punkt, zu überlegen, wie geht's mit dem Unternehmen weiter? Und du kannst nicht von außen sagen, naja, und es gab schon natürlich den einen oder anderen Kritikpunkt, wo ich sagte, der Umsatz, der war relativ stabil. Wir haben uns 10 Jahre im Grunde genommen seitlich entwickelt, seitwärts entwickelt. Keine ganz so einfache Zeit. Wir hatten auch unterschiedliche Strömungen aus den Gesellschaften, der Familien. Der eine wollte das, der andere wollte das. Und du sitzt so zwischen den Stühlen. Aber mir war klar, an einem gewissen Punkt, entweder übernimmst du die Verantwortung und versuchst es, oder du schweigst und musst es akzeptieren. Und das war für mich der Moment, das Momentum, wo ich sagte, okay, lass es mich versuchen. Weil das möchte ich mir später mal nicht vorwerfen, zu sagen, ich habe es nicht versucht, das Unternehmen deutlich nach vorne zu entwickeln. Und so kam dann am Ende für mich auch die Entscheidung, zurückzukehren aus der Schweiz, wo ich mich wahnsinnig wohlgefühlt habe, wo ich ein tolles Unternehmen hatte, tolle Freunde, bis heute viele Freunde dort. Und habe dann eben gesagt, so, ich steige jetzt ein und will es versuchen, die Marke zu, wie soll ich sagen, zu emotionalisieren, aufzuladen, zu modernisieren und schauen, was da drin steckt. Und das ist uns gelungen. Wir haben den Umsatz verdoppelt die letzten 10 Jahre. Wir sind gut gewachsen. Wir haben heute ein ganz anderes Standing am Markt. Wir sind internationaler geworden und. Und das Momentum ist im Moment auch nicht einfach, aber rückblickend war es jetzt zumindest mal rückblickend auf die letzten 10 Jahre, was für mich persönlich und ich denke auch fürs Unternehmen die richtige Entscheidung, dass ich diesen Schritt gemacht habe.
Schauen wir nochmal zum Schluss auf die Zukunft. Wie innoviert man in einem Unternehmen wie Mai? Setzt ihr zum Beispiel schon künstliche Intelligenz ein?
Wir beschäftigen uns damit. Wir versuchen immer wieder Impulse reinzuholen, um uns mit dem Thema KI zu beschäftigen und auch zu sehen, wo könnte KI für unser Unternehmen relevant sein. Also wo ist es auch sinnhaft und sinnvoll heute, dass wir sagen, mit diesem Bereich müssen wir uns jetzt intensiver beschäftigen, weil der wird für uns relevant sein. Dafür haben wir ein kleines Team im Unternehmen, die sich auch regelmäßig immer wieder mit diesen Themen auseinandersetzen. Was wir heute tun, wir sind sehr, sehr weit fortgeschritten im Bereich der Produktentwicklung, also Avatare, die ganze digitale Produktentwicklung. Das läuft heute bei uns völlig digital. Also wir können heute Kollektionen sehr, sehr früh, zu einem sehr frühen Stadium, Drucke etc., alles digital entwickeln und dann auch auf Avatare bringen. Und ich bräuchte heute theoretisch kein sogenanntes Musterteil mehr für den Verkauf. Das könnte ich bis in Online-Shop eigentlich heute schon alles digital tun. Die Avatare haben sich ja auch da die Technologie Gott sei Dank die letzten Jahre toll weiterentwickelt. Und du tust dich heute schon manchmal schwer zu unterscheiden, ist das jetzt irgendwie ein Real Model oder ist das eben ein Avatar? Und das geht mit so einer wahnsinnigen Geschwindigkeit im Moment. Das ist sehr, sehr spannend zu sehen.
Das klingt schon mal ziemlich cool. Und wenn ich jetzt noch ein Stück weiter denke und mal so das, was wir jetzt an technischer Entwicklung erleben, mal so 10, 15 Jahre hochrechne, vielleicht mal diese Zukunftsvision, ist es für dich vorstellbar, dass wir künftig individuell unsere eigenen Dessous mit eurer professionellen Hilfe entwerfen und dass man das dann per 3D-Druck in Mai-Qualität ganz individuell personalisiert anfertigen lässt?
Boah, das glaube ich nicht. Dieses konkrete Szenario, spontan würde ich sagen, nein, weil es sind zu viele, also das geht jetzt natürlich sehr ins Technische, ein BH besteht aus 53 Einzelteilen. Und wenn ich das über die Größe, also über die, wenn ich es multipliziere, über die einzelnen dann Positionen, also über die Zutaten, über die Spitzen, über so viele Elemente und dann über den Größenpark, also wie viel verschiedene Größen wir ja in dem ganzen Spektrum dann anbieten müssen, glaube ich, ist der BH sicherlich das falsche Produkt dafür. Aber wenn wir über T-Shirts beispielsweise sprechen, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, hier auch individuelle Lösungen zu haben. Gibt es natürlich zum Teil auch schon. Beschäftigen wir uns auch. Wird im Moment vom Kunden noch nicht so nachgefragt. Also wir hatten da schon erste Versuche mit Microfactories und so weiter, weil wir natürlich hier auch am Standort Deutschland, weil wir eben vom Faden bis zum fertigen Produkt alles hier in der Hand haben und noch produzieren können, ist natürlich diese Geschwindigkeit ein extrem hoher Wettbewerbsvorteil. Und wir beschäftigen uns natürlich damit und sagen, wo kann es relevant für den Kunden sein und wie kann das dann eben mit den Strukturen, die wir hier haben, auch oder wie können die Strukturen, die wir hier haben, auch dafür genutzt werden, und um einen gewissen USP zu erreichen.
Ich habe wirklich was gelernt heute. Jeder BH hat 53 Einzelteile und die Verfasstheit jedes Teils mitträgt darüber die Verantwortung, ob ich den richtigen oder den falschen trage. Dafür brauchen wir dann in Zukunft auch immer noch euch als die Profis. Danke, Matthias.
Danke dir.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Danke.
Das war der MyWay-Podcast, diesmal mit Matthias May. Und wenn Sie mögen, hören Sie doch wieder mal rein. Und vielleicht sehen wir uns ja auch beim MyWay-Strategiegipfel der Familienunternehmen am 10. und 11. September im Berliner Westhafen.